ARD.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht.
The thing is, it's not gonna be a closure at all. It's just the beginning of my journey.
Die Sache ist die, dass es überhaupt keinen Abschluss geben kann. Es ist nur der Anfang meiner Reise, um das zu tun, was richtig ist. Aber natürlich werde ich den Körper meines Bruders in meine Heimat bringen, zu meiner Mutter, damit sie wenigstens um eines ihrer Kinder trauern kann. Natürlich werde ich auch versuchen, die Leiche meiner Schwester zu finden. Natürlich werde ich die Verantwortlichen verfolgen. Es könnte mich das Leben kosten. Es könnte sehr viele Konsequenzen haben. Aber das ist mir egal.
Das ist Sarah. Mit ihr hat der Doku-Podcast Wo bist du, verschollen auf der Flucht angefangen. Und mit ihr beginnen wir auch diese letzte Folge Nummer 9, eine Art Bonusfolge, die auch Einblicke in die Recherchearbeit geben soll und vor allem aber auch die Parallelen deutlich macht, mit denen die Angehörigen eben von Menschen zu kämpfen haben, die auf der Flucht nach Europa verschwunden sind. Ich bin Shani Anwar und darf durch diese Folge führen. Wir hören gleich den Großteil des Podcast-Teams und auch eine Aktivistin. Aber bevor ich die Runde vorstelle, erst noch ganz konkret zu dieser Geschichte von Sarah. Die wird ja in den ersten beiden Folgen erzählt. Ihr Name wurde auf ihren Wunsch hin geändert. Und Sarah kommt aus Iran, lebt jetzt in Schweden, arbeitet als Controllerin. Im Juni 2024, da wollten Sarahs Bruder Pulya und auch die Schwester Soma zusammen von der Türkei aus über das Mittelmeer nach Italien fliehen, auf einem Schlepper-Segelschiff. Das ist dann aber verunglückt und möglicherweise taucht die Leiche von Sarahs Bruder auf. Aktuell wartet sie immer noch auf das Ergebnis des DNA-Tests. Und Autorin dieser ersten Folge ist Antonia Merzhäuser. Antonia, wie bist du überhaupt mit Sarah in Kontakt gekommen?
Das war im Juni dieses Jahres. Ich habe mitbekommen, dass vor der kalabrischen Küste, circa 200 Kilometer vor dem Ort Rocella Ionica, ein Schiff gekentert sein soll. Und es hieß, dass 70 Personen vermisst werden. Und dass es einen Infopunkt gibt für Angehörige in diesem kleinen Ort. Und daraufhin bin ich dann nach Kalabrien gereist, habe mir das da erstmal angeschaut, war dort am Hafen, der größtenteils abgesperrt war, und saß dann an einem Abend auf der Piazza, wie man das so macht in Italien, und hörte auf einmal einen Heli über dem Ort und dachte mir, ah, das ist bestimmt die Küstenwache, die nach Überlebenden sucht oder ja, durch das Schiffwrack darüber kreist. Und am nächsten Tag wieder am Hafen erfuhr ich von einem kurdischen Journalisten, dass in diesem Heli Sarah saß, die sich ja diesen Heli gemietet hat, um nach ihren Geschwistern zu suchen.
Das muss man sich auch erstmal leisten können. Das ist bei wenigen Angehörigen der Fall, nehme ich an.
Ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn da draußen deine Geschwister sind, also was sind dann 3.000 Euro, 4.000 Euro? Irgendwie, also ich weiß, dass es immer die erste Frage ist, die kommt, aber Sarah ist eine, weiß ich nicht, eine Macherin, die ist eine Controllerin, arbeitet irgendwie in Stockholm. Die hat in dem Moment alles getan, was irgendwie möglich war. Und
im Grunde übernimmt sie auch den Job der Behörden an dieser Stelle, wenn sie ja den Helikopter nimmt und dann da an der Küste entlang versucht, ihre Geschwister zu finden. Es ist auch aus so einer Not heraus, weil die Behörden in Italien ihr ja nicht wirklich helfen, sie sogar eher in so eine Verhörsituation bringen. Also da fragt man sich, warum gibt es keine Hilfe, sondern eher Verdächtigung vielleicht sogar. Dieses selber auf die Suche gehen, das kommt aber nicht gut an, oder?
Sie hat das Gefühl bekommen, als sie vor Ort war, dass auf einmal ihr Fragen gestellt worden sind und dass sie aber keine Antworten auf ihre Fragen bekommt. Und sie hatte nicht das Gefühl, dass alles getan wird. Sie hat nicht verstanden, warum dieses Schiffswrack nicht irgendwie versucht wird, an Land gebracht zu werden. Ganz viele Fragen, was eigentlich auf diesem Schiff passiert ist. Als sie dann den Schritt gegangen ist, selber auf die Suche zu gehen, hat sie gemerkt, dass diese Form von Selbstermächtigung als Angehörige, dass die Leute verwirrt, ja, also dass sie, als ob sie jetzt aus ihrer Rolle rausfallen würde, weil die Angehörigen irgendwie, ich glaube, eher als passiv wahrgenommen werden, was sie natürlich nie sind, was man ja auch in dem Film schon jetzt gesehen hat. Natürlich suchen Menschen nach ihren Angehörigen und es ist eine völlig absurde Idee, dass das nicht passieren sollte, ja. Und dass Sarah natürlich so weit gegangen ist, das ist sicherlich besonders, weil vielleicht nicht jeder die Möglichkeit hat und auch nicht die Mittel hat, das zu tun. Aber an sich würde ich denken, dass die meisten Angehörigen alles tun würden, was sie können, um Antworten zu finden.
Wir wollten auch gerne Sarah oder auch andere Angehörige hier im Podcast in dieser Folge hören, zu dieser Runde vielleicht sogar zuschalten, um eben nicht über sie zu sprechen. Aber das hat trotz mehreren Versuchen nicht geklappt. Und das ist natürlich auch verständlich wiederum, weil es viel Kraft kostet, ne? Immer wieder von dieser Ungewissheit erzählen zu müssen. Und vielleicht kann sich auch jedes Elternteil, das schon mal nur für wenige Minuten so das eigene Kind aus den Augen verloren hat und diese aufkommende Panik gespürt hat, minimal den Schmerz vorstellen. Wir werden aber in dieser Folge auch Stimmen der Angehörigen hören, ihnen Raum geben, in kurzen Stellen reinhören in den Podcast. Und aus dem Team ist eben neben Antonia auch Bohan Akit hier und auch Host David Romanowski und eine Aktivistin, die mit Geflüchteten, aber auch mit Angehörigen immer wieder in Kontakt steht, Amelie Janda vom Aktivistinnen-Netzwerk Alarmfonds. Schön, dass ihr alle da seid. David, du als Podcast-Host, du führst durch diese 6 Geschichten, die wir in 8 Folgen Wo bist du gehört haben. Wie lange hast du mit dem Team an diesem Projekt gearbeitet?
Ich glaube, von der allerersten Idee, was zu dem Thema zu machen, bis jetzt sind fast 1,5 Jahre vergangen. Und das war dann konkret zu der belarussisch-polnischen Grenze. Und dann ist es alles irgendwann größer geworden. Und ja, ich würde sagen, über ein Jahr auf jeden Fall.
Wir zeichnen jetzt am 12. November auf. Das ist eben ein Tag, bevor die erste Podcast-Folge rauskommt. Das sage ich einfach, weil wir nicht über weitere Entwicklungen dann sprechen können oder auf Reaktionen zum Podcast. Und wir sind im Berliner Kino Delphi Lux. Hier wurde der begleitende Film gezeigt. Wo bist du? Verschollen zwischen Belarus und Polen. Die Geschichte ist auch im Podcast am Ende zu hören. Die Geschichte über Mohammed aus Erbil im Irak. Und es gibt den Film auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Es kommt in die Shownotes, der Link dazu. David, du führst auch durch diese Reportage, durch diesen Film. War es eigentlich schwer, Angehörige dazu zu bringen, vor Kamera, vor Mikro über ihre Geschichten der Vermissten zu erzählen?
Auf jeden Fall, weil viele Leute einfach nicht darüber reden wollen, weil das dann natürlich auch Traumata sind oder sie sind gar nicht in der Lage. Also es gab auch Menschen, die einfach nicht in der Lage waren, darüber zu reden, weil sie einfach psychisch in so einer Verfassung waren, dass sie das nicht konnten. Was, glaube ich, auch ein Ding bei allen unseren Geschichten ist, dass das manchmal Angehörige auch so eine Erwartungshaltung natürlich auch haben, dass wir als JournalistInnen ihnen auch irgendwie womöglich helfen könnten, was natürlich dann auch auch schwierig ist, weil das können wir nicht. Also das war, glaube ich, auch so ein Problem, den Leuten keine falschen Hoffnungen zu machen. Ja, und viele Leute haben einfach so eine Hemmschwelle, darüber zu sprechen, einfach weil das so, so traumatisch ist und weil es einfach auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Und das war auf jeden Fall nicht einfach, ja.
In Folge 4 hören wir den Syrer Mahmoud, der auf Zypern lebt jetzt, und er wollte seine Frau Shirin und die Söhne Ahmad und Ibrahim aus dem Libanon mit einem Schlepperboot nach Zypern holen. Und auf diesem Boot waren auch 85 Menschen insgesamt. Es ist im Dezember 2023 spurlos verschwunden. Wir hören jetzt kurz Mahmoud, der nicht fassen kann, dass eben weder der Libanon noch Zypern, Griechenland oder die Türkei nach diesem Boot gesucht haben, auf dem eben seine damals 24 Jahre alte Frau und die Söhne, 6 und 7, auch waren.
85 Menschen, Bani Adam heute.
Das sind doch Menschen. Oder haben sie, nur weil sie Syrer sind, keinen Wert? Wäre eine einzige europäische oder israelische Person einfach so verschwunden, hätte das Ganze sicherlich eine andere Dimension gehabt.
Mit ihm hat aus dem Podcast-Team Bohan Akit gesprochen. Bohan, fühlen sich denn viele so wie Mahmoud, dass ihr Leben scheinbar weniger wert sei?
Auf jeden Fall. Das war immer das Gespräch mit den Angehörigen, der Kern des Gesprächs, dass sie sich immer gefragt haben, warum tut hier keiner was, um uns zu helfen, um zu versuchen, unsere Angehörigen, unser vermissten Liebsten zu finden. Und das ist das Dilemma, in dem Mahmoud steckt. Einerseits hat er die Situation, die Tatsache, dass seine Frau und seine beiden 2 Kinder komplett spurlos verschwunden sind. Er weiß nichts über sie. Und andererseits um das aufzuklären, um Klarheit zu bekommen. Keiner von Staaten, wir reden von Staaten, das hat ihn immer so empört zu sagen. Also er hat gesagt, der Libanon, Zypern, das ist ein EU-Land, die Türkei, ein großes, großes Land und dann Griechenland. Keines dieser Länder hat irgendwas gemacht, keine Suchaktion wurde geführt, nachdem die Angehörigen gemeldet haben, dass das Boot spurlos verschwunden ist, dass kein Kontakt mehr zum Boot stattgefunden hat. Und dann die letzte Frage oder die dritte Frage, die ihn die ganze Zeit quält, wo er sich gefragt hat, wie hätte es laufen können, wenn zum Beispiel Zypern ihnen Papiere gegeben hat als Schutzsuchender, als Asylbewerber aus Syrien und er seine Frau und seine beiden Kinder per Flugzeug, per Familiennachzug zu sich geholt hätte.
Da ist es halt spannend, dass der Podcast aber nicht die Perspektive einnimmt zu sagen, und jetzt befragen wir auch nochmal die Politik, David. Ne? Also das ist nicht das, sondern eher den Raum geben, den Angehörigen ihre Geschichten erzählen zu können. Weil all das, was Bohan sagt, könnte man ja auch Menschen nachfragen, warum ist das so in der Politik?
Das ist, glaube ich, auch der Ansatz einfach von unserem Podcast gewesen, eine andere Perspektive aufzuzeigen, weil das halt einfach diese Einzelschicksale sind, von denen man sonst einfach auch nichts mitbekommt. Ne? Also man kriegt in den Nachrichten ja schon auch mit, dass das Mittelmeer Menschen ertrinken, aber das sind dann immer diese Zahlen. Und in dem Podcast geht es dann halt wirklich um diese konkreten Menschen, die dahinter stehen und deren Familien.
Bohan, du und ich, wir haben auch Fluchtbiografien. Du bist vor fast 10 Jahren aus Syrien geflohen und ich vor fast 40 Jahren mit meinen Eltern aus Iran, da war ich noch ein Baby. Und wenn wir jetzt aber auch in die deutsche Vergangenheit blicken, sind es auch gerade mal 80 Jahre her, dass vielleicht ein Vater, ein Sohn, ein Bruder nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt ist oder eine Schwester, eine Tochter, eine Mutter auf der Flucht verloren gegangen ist. Bohan, hattest du bei der Recherche manchmal auch das Gefühl, das hätte jetzt auch meine Geschichte sein können?
Ganz oft. Die erste Woche der Recherche, da habe ich fast jeden Tag ein bisschen gezittert. Also mir ist immer sehr unheimlich geworden. Es ist so ein Gefühl in der Brust, das man spürt in dem Moment. Und natürlich die Frage die ganze Zeit, das hätte auch ich sein können. Und später, als ich mit Mahmoud geredet habe und anderen Angehörigen und dann auch mit Antonia in Marokko war, wo wir eine Mutter getroffen haben, die ihren Sohn vermisst, habe ich auch immer vor Augen gehabt, das hätte auch meine Mutter sein können, die in dieser Situation ist, die von mir nicht mehr weiß, die mich sucht. Ich war auch mal auf so einem Boot und so eine Frage, die man sich also aufgrund der eigenen Biografie immer stellen muss und in dem Moment seine Privilegien. Ich bin heute deutscher Staatsbürger, ich konnte auch für diesen Podcast viel reisen, rumreisen, um diese Geschichten zu erzählen. Und die Frage habe ich mir fast jeden Tag während dieser Recherche gestellt und ich habe auch mit Freunden und Familie darüber geredet.
Ja, es bewegt sehr, ne? Wenn man es noch so nah an der eigenen Biografie hat. Zu dem verschwundenen Boot, das du recherchiert hast, was nach Zypern eigentlich kommen sollte, was da aber nie angekommen ist. Dazu forscht auch ein Anwalt aus Libanon, der zu hören ist im Podcast. Und dann gibt es so eine Stelle, wo man hört, dass er sich auch Informationen von einem AktivistInnen-Netzwerk holt, nämlich Alarmphone. Da sind über 200 Menschen dabei, verteilt in Europa und Nordafrika. Seit 10 Jahren leistet dieses Netzwerk die Arbeit. Und eine davon, die da mitmacht, ist Amelie Leander, Filmemacherin und Journalistin. Und wie sieht das aus? Amelie, kannst du vielleicht eure Arbeit beschreiben? Also was macht ihr genau? Ist das dann jemand, der auf einem Boot ist in Seenot, der euch dann anrufen kann und kontaktieren kann?
Genau, das ist die Ursprungsidee des Alarmphones gewesen. 2014, ein Jahr nach dem großen Shipwreck vor Lampedusa mit über 600 Toten. Das ist, wie wäre es eigentlich, wenn es eine Hotline gäbe, wo Leute anrufen können, die in Seenot geraten. Und genau, so hat sich das entwickelt. Das ist eine Nummer. Wir sind genau 200 bis 300 AktivistInnen und machen seit 10 Jahren 24/7 Schichten. Das heißt, wir sind immer erreichbar, Tag und Nacht und inzwischen auch nicht mehr nur im Mittelmeer, also nicht mehr nur auf der zentralen Route zwischen Libyen und Italien oder der Ägäis, sondern auch zwischen Marokko und Spanien, inzwischen auch auf dem Ärmelkanal. Seit 2021 werden wir auch zunehmend angerufen von den Landgrenzen, also auch von Belarus, Polen. Und jetzt seit Neuestem sind wir auch aktiv bis runter in den Senegal, also Westafrika.
Und wenn dann so ein Anruf jetzt kommt, nehmen wir eben das Beispiel ein Boot, das vielleicht auf dem Weg ist nach Zypern. Was versucht ihr dann in dem Moment?
Meistens rufen uns die Leute vom Boot direkt aus an und das allererste, was wir versuchen, ist, die Position herauszufinden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, um einmal festzustellen, welche Behörden zuständig sind, welche Küstenwachen wir kontaktieren müssen, um sozusagen zu verfolgen, wo das Boot ist, also Kontakt zu halten, herauszufinden, was ist die Situation an Bord, um wie viele Menschen handelt es sich, wie ist die Situation des Bootes, wie sieht das Boot aus, alles, um auch später identifizieren zu können und vergleichen zu können mit den offiziellen Angaben, vor allem wenn ein Boot verschwindet, ob das vielleicht dieses Boot war. Das heißt, wir versuchen auch die Nationalitäten und so weiter herauszufinden, aber es geht uns vor allem um die Position des Bootes.
Und was habt ihr dann für eine Möglichkeit, vielleicht Einfluss zu nehmen auf die Arbeit der Behörden, um zu sagen, leistet Seenotrettung, fahrt dahin. Geht das überhaupt? Könnt ihr da irgendwie Druck machen?
Ja, wir versuchen das. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir die zuständige Küstenwache oder auch Seenotrettungsstelle anrufen, informieren über diesen Seenotruf und dann dazu bewegen, soweit wir können, auch wirklich Rettung loszuschicken. Also sobald wir uns involvieren, ist sozusagen offiziell auch klar, dass wir wissen von diesem Boot. Wir dokumentieren seit 10 Jahren alles. Wir sind ein Riesenarchiv von Menschenrechtsverletzungen. Wir können sozusagen, wir wissen davon, wir wissen darüber Bescheid. Wir haben journalistische Netzwerke, wir haben Anwältinnen hinter uns und wir lassen nicht locker, bis ihr Rettung leistet. Wenn das nicht geschieht, was auch sehr häufig der Fall ist und sozusagen so eine Left-to-Die-Policy verfolgt wird und wir ignoriert werden, dann versuchen wir natürlich auch zivile Seenotrettungsschiffe zu involvieren oder auch Handelsschiffe, die nach internationalem Seerecht auch verpflichtet sind, Boote zu retten und keinen Unterschied zu machen zwischen Touristenboot und Booten mit geflüchteten Menschen und in einen sicheren Hafen zu bringen. Das ist auch noch wichtig zu sagen, für uns ist Libyen kein sicheres Land, wo man ein Boot hinbringen kann.
Wir könnten jetzt auch noch viel länger sprechen über Kriminalisierung von Seenotrettung und all das. Dafür ist die Zeit in dieser Folge des Podcasts jetzt nicht da. Aber ich will noch sagen, in 10 Jahren habt ihr über 8000 Boote, die euch kontaktiert haben. Also das ist schon eine Hausnummer, ne? Und es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn man auf diese Fluchtroute über das Meer schaut. Boan, in dem Fall von Mahmoud gibt es ja eine Besonderheit, dass die Schlepper des Bootes, dass da einer vor Gericht gekommen ist. Das war ein historischer Prozess im Libanon. Das war jetzt kein Anführer, dieser Mann wurde selber unter Druck gesetzt, bei der Registrierung des Bootes zu unterschreiben. Kann man für das Verschwinden der Menschen auf Fluchtrouten überhaupt so einfach Schlepper dann verantwortlich machen, wenn die selber in bestimmten Nöten sind?
Also man kann natürlich Schlepper verantwortlich machen, wenn sowas passiert. Aber in diesem Fall und nach dieser Recherche kann ich sagen, im Libanon ist ein Mann festgenommen worden. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser Mann ein Bauernopfer ist. Also er kann nichts zum Schicksal des Bootes sagen. Jemand, dessen Leid auch ausgenutzt wurde, um ein Boot unter seinem Namen zu registrieren, dann haben die Behörden dort ihn festgenommen. Und am Ende hat er gesagt, ich kann nichts machen. Man hat auch gesehen, wie andere Schlepper, andere Personen versucht haben, ihn zu erpressen, ihn unter Druck zu setzen. Aber diese Schlepper, wenn wir ja von Schleppern reden, dann muss einem klar sein, dass das kriminelle Strukturen sind, ein großes Netzwerk, das dahinter steckt. Es sind kleine Fische, mittlere Fische, größere Fische und jede Person hat dann seine Aufgabe. Und dann stecken dahinter noch größere Personen, die Macht besitzen, die dafür sorgen, dass diese kriminellen Schlepper geschützt bleiben. Und am Ende zu sagen, dass vielleicht eine Person, die festgenommen wird, die verurteilt werden würde, sagen würde, wo das Boot ist, also daran glaube ich jetzt nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen auskennt, der Libanon ist ein Land, in dem die Justiz einfach nicht funktioniert, wie wir uns die hier in Deutschland vorstellen, wie wir die hier in Deutschland kennen. Und die Schlepperei, die wird nicht aufhören, wenn einer festgenommen wird. Es ist kein Einzelgeschäft, es sind mehrere Personen, es sind große Netzwerke dahinter und man kann die nicht anhand einer Person stoppen.
Stichwort Schlepper. Antonia, bei dir ist es ja so, dass du im Gespräch mit Sarah auch nochmal festgestellt hast, bei der Suche nach ihren Geschwistern geht sie jetzt den Weg eher bei den Schleppern zu gucken. Was wissen die, wo könnte dieses Boot sein? Aber diese Familie hat ja eigentlich lange immer versucht, dass die Geschwister über legalem Weg nach Europa kommen, oder?
Sarahs letzte Chance, Infos zu bekommen darüber, was auf diesem Schiff passiert ist, ist wahrscheinlich über die Schlepper. Und sie hatte mit denen ja auch Kontakt. Also sie war ja diejenige, die auch Teil der Organisation übernommen hat. Und genau wie du sagst, sie hat davor immer wieder versucht, ihre Geschwister auf legalem Wege in die EU zu bringen, die beide auch studiert hatten. Das hat nicht funktioniert. Das haben sie mehrmals versucht. Das war so ein bisschen die letzte Chance, es eben zu probieren. Und dann eben auf illegalem Wege. Also eine Anekdote, sie waren zusammen im Urlaub und wenn sie zusammen Urlaub gemacht haben, war das immer in der Türkei, weil das quasi das einzige Land war, wo sie sich treffen konnten.
Aus dem Iran heraus.
Aus dem Iran heraus, genau, weil auch die Mutter, die Geschwister ja niemals ein Besuchervisum bekommen hätten für die EU. Und das war in so einem Familienurlaub, wo dann die Geschwister ihr gesagt haben, okay, wir wollen das machen, hilfst du uns? Und wie entscheidet man dann als Schwester, wenn man weiß, dass die Geschwister keine Zukunft für sich in diesem Land sehen?
Ich habe auch dieses berührende Bild immer noch vor Augen aus der ersten Folge, wie erzählt wird, dass die Geschwister sich im Sommer immer ein Fahrrad geteilt haben, weil nicht mehr Geld in der Familie war. Und das war wirklich, die drei waren sehr zusammengeschweißt. Das ist auch, ja, eins so ein Bild, was man aus dem Podcast mitnimmt. Schlepper sind das eine, was wir hören. Es geht aber auch in den Folgen um Pushbacks. David, da hast du ja eben an der Grenze Polen-Belarus mit zu tun gehabt, dazu recherchiert. Und es ist so, dass die rechtliche Lage sich ja 2021 in Polen dazu geändert hat. Wie genau?
Als das alles begann, als Belarus die Menschen da wirklich massenhaft rübergeschleust hat, hat halt die damalige Regierung, die PiS-Regierung, diese nationalkonservative Regierung, hat halt so Notstandsgesetze erlassen. Es gab ja auch ganz lange, ich glaube fast ein halbes Jahr, so eine Art Sicherheitszone. Also da durften nur Leute rein, die da wirklich auch gewohnt haben in dieser Region. Also die Presse kam nicht rein, es kamen keine Hilfsorganisationen rein. Für Aktivistinnen war der Zugang beschränkt. Ja, also seit 2021 sind Pushbacks laut polnischem Gesetz de facto legalisiert. Aber das ist natürlich auch ein Konflikt mit der EU-Grundrechtecharta, weil das Recht auf Asyl ist da festgeschrieben. Aber das geht ja in Polen auch so weit, dass vor ein paar Wochen hat die Regierung, die neue liberale Regierung, die angekündigt, das Asylrecht erstmal komplett auszusetzen an der Grenze. Das ist jetzt so die nächste Entwicklungsstufe davon.
Das sind so Entwicklungsstufen, um im Grunde immer mehr abzuschrecken und sich abzuschotten. Aber funktionieren tut es ja nicht.
Nee, also die Leute werden, glaube ich, trotzdem kommen. Und das ist ja auch so, dass...
Und sie werden auch politisch instrumentalisiert.
Sie werden, genau. Und das ist ja gerade auch an der belarussisch-polnischen Grenze so, dass dieses Asylrecht ja im Endeffekt auch nur auf Papier existiert. Weil die Menschen, die da rüberkommen, haben größtenteils gar nicht die Chance, einen Asylantrag zu stellen, weil sie in den meisten Fällen, sobald sie aufgegriffen werden, vom Grenzschutz wieder gepushbackt werden.
Amelie, du hast ja gesagt, dass ihr seit 10 Jahren bei Alarmphone sehr viele Fälle registriert, sehr viele Menschenrechtsverletzungen registriert. Kann man damit dann auch irgendwie juristisch irgendwas bewirken? Kann man damit irgendwas verändern an diesem System?
Wir versuchen das. Wir kriegen auch immer wieder Presseanfragen, Medienanfragen, um sozusagen Zugriff auf unser Archiv zu bekommen und Beweise zu bekommen, die wir auch gerne teilen natürlich. Aber ja, ehrlich gesagt, angesichts der aktuellen politischen Lage, wir versuchen auch juristisch zu handeln, soweit wir können und mit Anwältinnen zusammenzuarbeiten. Genau, aber die Lage verschlimmert sich ja nur zusehends. Die Gesetze werden immer schärfer und es sind fast rechtslose Zonen, würde ich fast sagen, also internationale Gewässer. Das ist wie ein Spiel, also es ist wie Push and Pullback in so einem, an der Grenze. Es sind einfach offene, ja, Menschenrechts- und auch internationale Gesetze, die dort einfach missachtet werden. Und diese Externalisierung der Grenzen führt dazu, also Menschen werden immer ihr Recht auf Bewegungsfreiheit wahrnehmen und immer Wege finden, ihr Recht wahrzunehmen. Und was passiert ist sozusagen, dass die Demilitarisierung der Grenzen und so weiter dazu führt, dass einfach immer mehr Menschen sterben. Das heißt nämlich, dass Menschen abgeschreckt werden, sich zu bewegen. Und so zum Beispiel zwischen Senegal und den Kanarischen Inseln, das jetzt die tödlichste Fluchtroute der Welt ist inzwischen, weil die Überfahrt über eine Woche dauert und einfach mehr Menschen dabei sterben.
Es sind jetzt 6 Geschichten, die genau das Bild aufmachen und persönlich erzählbar machen, was das bedeutet, wenn Menschen auf der Fluchtroute möglicherweise sterben. Wir wissen es nicht, weil es gibt eben auch nicht mal Leichname, die man betrauern könnte. Und es ist aber auf jeden Fall ein Einschnitt eben auch im Leben der Angehörigen. Das hören wir auch in diesen 6 Geschichten in den 8 Folgen, weil diese Angehörigen oftmals eben alleingelassen werden von offiziellen Stellen. Und so ist das auch bei der Geschichte von Latifa. Sie lebt jetzt in Spanien, stammt aus Marokko. Von dort aus hat sich ihr Neffe Süleyman, den sie wirklich für ihr Kind, ihr eigenes, aufgezogen hat, mit einem Boot über das Meer nach Spanien aufgemacht und jetzt ist er verschollen.
Ich fühle mich sehr schlecht. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich fühle mich sehr schlecht.
Mir ging es in den nächsten Tagen fürchterlich. Ich bin wahnsinnig geworden. 3 Tage konnte ich weder essen noch schlafen. Wo ist Süleyman? Das ist das Einzige, woran ich gedacht habe. So einen schweren Schicksalsschlag habe ich noch nie erfahren. Im Leben können dir schreckliche Dinge widerfahren. Aber so etwas wie das, das war zu viel.
Also diese Ungewissheit der Angehörigen, die sich eben fragen, treffendster Podcast-Titel würde ich sagen, wo bist du? Also diese Ungewissheit, die zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch alle Folgen. Und Amelie, ihr von Alarmphone, ihr helft ja nicht nur bei akuten Fällen, sondern steht auch mit Familienangehörigen über Jahre in Kontakt. Und dann gibt es auch Gedenkveranstaltungen für Angehörige, die ihr da macht. Was passiert da genau?
Genau, also in vielen Fällen rufen uns nicht nur die Menschen vom Boot direkt an, sondern natürlich auch Angehörige, die uns auch über Facebook oder Twitter X kontaktieren und eben genau diese Frage stellen, wo bist du, wisst ihr, was mit meinem Neffen, meiner Schwester, wie auch immer passiert ist, sie war auf dem und dem Boot. Wir versuchen eben unser Möglichstes dann herauszufinden, was passiert ist und die Information zu teilen. Aber oft können wir auch nicht mehr sagen, als wir wissen nur, dass das Boot verschwunden ist. Wir können davon ausgehen, dass es gesunken ist, aber wir haben auch keine genaue Antwort. Und wir organisieren mit vielen Angehörigen über Jahre jetzt schon sogenannte Commemorations, also Commemoration und Action, Gedenk- und Protestveranstaltungen, um zusammenzukommen, um gemeinsam dem Raum, also der Trauer Raum zu geben, Geschichten zu teilen und auch nicht nur Verzweiflung zu teilen, sondern sich auch gegenseitig Hoffnung zu geben. Für viele ist die viel quälendere Frage eben das Vermisstsein statt das Verstorbensein. Das ist also Abschluss finden in Trauer, geht eigentlich nicht. Trauer ist immer präsent, aber es hilft natürlich, wenn man irgendwie Gewissheit hat, was passiert ist.
Genau, so eine ähnliche Gedenkveranstaltung, Antonia, für Verstorbene auf dem Meer, für geflüchtete Verstorbene, die gab es auch in Italien, als du Sarah begegnet bist. Ist es genau das wichtig, Abschied nehmen zu können?
Also das war in dem Fall ja eine Gedenkveranstaltung von den Personen, also vor Ort, das waren von den Bewohnern einfach dieses Ortes und das war ziemlich beeindruckend, wie viele Menschen da also ziemlich spontan zusammengekommen sind. Und das war kein Gottesdienst von irgendwie einer halben Stunde, sondern das war wirklich, ich glaube, 2 Stunden, wo einfach die Menschen ja zusammengekommen sind, zum Hafen gegangen sind und Reden gehalten wurden, die sich aber auch nicht mit, die eigentlich sehr anklagend wurden. Also das war für mich auch erstaunlich, weil man natürlich auch das Bild von einem Italien unter Meloni, unter einer Regierung hat, die jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, diese Art von, ja, vielleicht auch Nächstenliebe, Empathie aufzubringen für Menschen, die fliehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist sowas also bei uns möglich? Würde sowas in Deutschland stattfinden, dass so viele Menschen sich mobilisieren und irgendwie zusammenkommen und trauern? Ich muss aber auch sagen, in dem Fall war das jetzt, glaube ich, weniger für die Angehörigen, weil einfach natürlich die meisten Angehörigen auch einfach nicht vor Ort waren, weil die meisten Angehörigen gar nicht die Möglichkeit haben, an den Ort zu kommen, wo ihre Familienmitglieder am Ende gestorben sind. Also das kommt auch immer wieder in unseren Geschichten eigentlich auf, dass selbst wenn es dann eine Identifizierung gibt, selbst wenn man weiß, okay, die Person ist mein Vater, ist es unmöglich, dann einen Menschen in Belarus zu bestatten. Also das geht dann nur über die Distanz. Und Rückführungen sind ja auch sehr kostspielig und bürokratisch einfach wahnsinnig schwierig.
Und doch, also das ist ja auch ein Punkt, David, den du in deinen Gesprächen, glaube ich, auch so gehört hast, was sich wirklich die Angehörigen wünschen, ist am Ende Gewissheit haben. Also auch wenn es die schlechte Nachricht ist, dass jemand vielleicht verstorben ist, oder? Diese Gewissheit ist wichtig.
Das zermürbt die Menschen in den manchen Fällen, wie zum Beispiel auch in dem Fall von Rekord, ist es ja auch so, dass er dadurch, dass er ja britischer Staatsbürger ist, auf ihm lastet quasi die ganze Verantwortung seiner Familie. Also die Eltern von Mohammed sind im Irak. Die rufen ihn jeden Tag an, fragen ihn nach Nachrichten und haben auch natürlich so eine ganz andere Erwartungshaltung. Also die denken auch, dass er, wenn er nach Polen fährt, da immer irgendwelche Infos bekommt oder dass er da einfach, also die leben in einer ganz anderen Welt und wissen gar nicht, wie schwer die Suche für ihn auch ist. Ich glaube, das ist auch in allen unseren Geschichten so, dass einfach die Menschen im Endeffekt wirklich einfach nur eine Antwort, also was heißt nur, sie wollen einfach eine Antwort haben, sie wollen wissen, was passiert ist.
Danke euch. Danke David Romanowski, Antonia Merzhäuser, Boran Akin und auch Amelie Yanda. Und ich danke dem Podcast-Team für die Arbeit an dieser Stelle. Und das war Folge Nummer 9 von Wo bist du?
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Studio J im Auftrag der ARD 2024. In der ARD-Mediathek könnt ihr auch die TV-Doku Wo bist du? Verschollen zwischen Belarus und Polen sehen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Menschen auf der Flucht, die haben Traumatisches erlebt, aber es gibt ja auch noch andere Traumata und mit zweien davon beschäftigt sich ein Podcast, den ich euch jetzt noch empfehlen möchte. In der 1Live-Reportage geht es in der aktuellen Folge um zwei junge Frauen aus Nordrhein-Westfalen und die sind dabei, eben ihre eigenen Traumata zu verarbeiten. Die eine hat sexuelle Gewalt erlebt und die andere Gewalt durch medizinisches Personal. Und beide haben Angst, Schlafstörungen, Flashbacks, bekommen professionelle Hilfe von einem Psychiater und werden in Teilen auch begleitet von einem Assistenzhund. Und ihre Geschichte und auch noch eine fachliche Einordnung dazu hört ihr in der neuen Folge der 1Live-Reportage mit Host Jörn Bär. Diese und alle anderen monatlichen Folgen gibt's zum Beispiel in der ARD-Audiothek.